bin jetzt mit Rüdiger Stobbe verbunden, mit dem ich über die vergangenen und künftigen Chancen und Grenzen von erneuerbaren Energien spreche. Herr Stobbe, ich grüße Sie.
Guten Tag, Herr Wellbrock.
Herr Stobbe, Befürworter der Energiewende argumentieren gern, dass die heutige Krise zu vermeiden gewesen wäre, hätten wir früher begonnen, auf erneuerbare Energien zu setzen. Für mich als Laien klingt das eigentlich schlüssig, weil wir dann ja heute viel weiter und somit unabhängiger wären. Wo ist dabei der Denkfehler?
Der Ausbau der Erneuerbaren hat bereits Anfang der 2000er Jahre begonnen, richtig Fahrt aufgenommen, hat er dann mit dem Atomausstieg im Jahr 2011 und es sind mittlerweile über 30.000 Windkraftanlagen und Millionen Quadratmeter Photovoltaikanlagen hier in Deutschland installiert. Dennoch sind es keine 50%, die diese Anlagen an Strom liefern. Auch eine Verdoppelung, die dann rein rechnerisch an die 100% rankommt, würde nicht dazu führen, dass jederzeit genug Strom da ist aus regenerativen Energien, um den Bedarf Deutschlands insgesamt zu decken. Agorameter hat dieses Prognoseinstrument geschaffen, welches dann die konkreten, echten Werte des bisherigen Jahres und, wenn gewollt, auch beliebiger Zeiträume davor oder während des Jahres so aufbereitet, als wenn ein gewisser Erzeugungsgrad erreicht worden wäre. Eben auch wieder rein rechnerisch. Weswegen das rein rechnerische wichtig ist, sage ich gleich, der entscheidende Punkt ist, dass prognostiziert wird, wie die Stromerzeugung aussehen würde, wenn ein 68%iger Ausbaugrad vorhanden wäre im Jahre 2030 oder ein 86%iger Ausbaugrad im Jahre 2040. Und das ist höchst interessant, weil es gibt ganz lange Zeiträume, wo trotz dieser erhöhten Ausbaugrade ganz viel konventionell erzeugter Strom notwendig ist, um die Stromversorgung Deutschlands sicherzustellen. Das ist also ganz eindeutig der Beleg dafür, dass ein stärkerer Ausbaugrad der Erneuerbaren durchaus nicht dazu geführt hätte, dass wir jetzt keine Energiekrise hätten. Und um das mal plastisch zu machen, die Leistung eines Kraftwerkes wird in Gigawatt gemessen. Das, was an Energie dann tatsächlich von dem Kraftwerk erzeugt wird, dafür werden Gigawattstunden genommen oder Kilowattstunden. Das heißt also, wenn ein Kraftwerk 10 Gigawatt Leistung hat, dann kann man sich die mögliche Energiewende sehr einfach ausrechnen. Man nimmt diese 10 Gigawatt und multipliziert die mit 8760. Das ist die Stundenzahl, die ein Jahr hat. Dann hat man die Leistung, die, wenn alles optimal läuft, wenn keine Wartungen wären, wenn das Kraftwerk also 100%ig Strom erzeugt, dabei spielt es gar keine Rolle, ob das ein Atomkraftwerk oder ein Windkraftwerk ist, das ist die Menge Strom, die dann erzeugt wird, wenn das komplett läuft. Nun ist es aber leider so, nicht immer weht der Wind und nicht immer scheint die Sonne. Und deswegen ist es, und das ist auch wieder ein Durchschnitt, etwa 25% der Leistung, die angegeben wird, die sogenannte Nennleistung oder die installierte Leistung, werden tatsächlich in Strom umgesetzt. Bei Kernkraftwerken, bei Kohlekraftwerken und so weiter eigentlich sehr gleichmäßig. Warum? Weil die Stromerzeugung gesteuert werden kann durch den Zufuhr des Energieträgers, Kohle, Uran und so fort. Bei Wind und Sonne sieht es anders aus. Wind und Sonne scheinen unregelmäßig, wehen unregelmäßig, es ist sehr volatil, wie der Fachmann sagt, und dementsprechend schwankt auch die Stromerzeugung und nur im Durchschnitt sind es 25%, mal sind es 50% oder 60% und mal sind es 3-4% der installierten Leistung.
Da würde ich tatsächlich ganz gerne kurz einsteigen. Sie sprechen ja im Prinzip über die Über- und Unterproduktion von Strom aus regenerativen Energien. Also wenn etwa kein Wind weht, ist natürlich zu wenig Strom vorhanden. Hinzu kommt, dass die Speicherung ja nach wie vor ein ungelöstes Problem darstellt. Weht dagegen genug Wind, um jetzt mal beim Beispiel Wind zu bleiben, wird auf der anderen Seite, und jetzt kommt die wirtschaftliche Seite ins Spiel, so viel Strom produziert, dass der Preis in ungeahnte Tiefen sinken kann, bis hin zum verschenkten Strom, wenn ich das richtig verstanden habe. Was bedeutet das für die Stromerzeugung beziehungsweise auch für die wirtschaftliche Seite der Stromerzeugung?
Der Preis ist natürlich im Moment in der Tat ein zentraler Punkt der gesamten Energieversorgung. Und der Preis des Stroms richtet sich in der Tat vor allem nach Angebot und Nachfrage. Auch wenn immer gerne darauf verwiesen wird, dass das Merit-Order-Prinzip, also das teuerste Kraftwerk, den Strompreis bestimmt. Angebot und Nachfrage sind entscheidend. Und da möchte ich nochmal auf unsere Zukunftsprognose kommen. Wenn man das Jahr 2040 nimmt und schaut bei agoraenergiewende.de, das ist auch gleichzeitig die Webadresse, nach, dann sieht man, dass gerade zur Mittagszeit unwahrscheinlich viel Strom zu viel produziert wird, während zum Beispiel kurz vorher oder kurz nachher, wenn es dunkel ist und kein Wind weht, unheimlich viel Strom fehlt. Und das hat zur Folge, das wird zur Folge haben und aktuell hat es zur Folge, wenn zu viel Strom über Mittag produziert wird, dass der Preis generell fällt, beziehungsweise dann, wenn er benötigt wird, aber nicht vorhanden ist, dass dann der Preis steigt. Und das korreliert interessanterweise mit dem Import und Export von Strom in Deutschland. Herr Minister Habeck sagt, Deutschland ist ein Stromexportland. Das aber kann man so ohne weiteres nicht sagen, weil Strom wird nicht generell exportiert oder importiert. Es findet praktisch jede Stunde, jede Minute Stromimport und Export gleichzeitig statt, was paradox klingt, aber es ist so. Und mal findet Import statt und gleichzeitig findet Export statt, je nachdem, was notwendig ist, um das Stromnetz stabil zu halten. Es muss immer 50 Hertz vorhanden sein, damit das Netz stabil bleibt. Und da spielt dann Stromimport oder Export eine große Rolle. Und interessanterweise immer dann, das kann man generell sagen, wenn wir Strom exportieren, ist dieser günstiger als der Preis, den wir zahlen müssen, wenn wir Strom importieren. Das liegt daran, wenn ein großes Land wie Deutschland halt Strom benötigt, dann steigt der Preis. Während wenn wir Strom zu viel haben, dann müssen wir die Nachbarn mehr oder weniger über den Preis dazu überreden, in Anführungszeichen, uns diesen Strom abzunehmen.
Sie haben Robert Habeck gerade angesprochen, dann sprechen wir doch mal kurz über unseren Wirtschaftsminister. Der ist ja ziemlich optimistisch in sein Amt gestartet. Allerdings stiegen die Strompreise schon im August des letzten Jahres. Da konnte er jetzt eigentlich ja noch nichts dafür. Anfang 2022 sanken sie dann wieder, um nach dem Beginn des Ukraine-Krieges dann wieder erheblich nach oben auszuschlagen. Was hätte Ihrer Meinung nach Habeck speziell nach dem 24.02., als der Ukraine-Krieg begann, besser machen können?
Wenn Sie die Frage so stellen, kann man das Vorgehen und die Handlungsweise nicht alleine dem Robert Habeck zuschieben. Die Bundesregierung hätte sich insgesamt zusammensetzen müssen und überlegen müssen, ob die Sanktionen, die sie zügig angeordnet haben, ob diese Sanktionen wirklich zielführend sind. Wladimir Putin wird ja nicht hingehen und sagen, na ja gut, jetzt sind die Sanktionen da. Mit einer Reaktion von Putin in Richtung Westen war eindeutig zu rechnen. Die kam dann ja auch nicht nur im Bereich Gas, sondern auch in den Bereichen Öl und Kohle. Gott sei Dank wohl offensichtlich noch nicht im Bereich zum Beispiel seltener Erden, aber auch da sind wir sehr auf Russland angewiesen. Muss ehrlich sagen, wenn man sich mal Russland anschaut, dieses Riesenland auf einem Globus, das hat Ressourcen, da können wir im Grunde nur von träumen und wir konnten im Grunde die vergangenen Jahrzehnte froh sein, dass es so einen guten Handel und Wandel gegeben hat. Das einfach so zu stoppen, indem zum Beispiel eine Annalena Baerbock sagt, wir werden nie mehr Energie aus Russland beziehen, hat sie im Mai gesagt. Das ist einfach nur dumm gewesen. Ja gut, jetzt stehen wir da und haben wirklich solche Probleme, die dazu führen, dass wir echte Wohlstandsverluste und Verarmung in Teilen der Bevölkerung haben werden.
Kommen wir wieder zurück zur regenerativen Energieerzeugung. Jetzt ist es ja so, dass durch die Sabotageakte auf Nord Stream 2, auf die beiden Pipelines, die Krise nochmal zusätzlich verstärkt wird. Jetzt sollen Alternativen gesucht werden und auf noch schnelleren Ausbau der regenerativen Energieerzeugung gesetzt werden. Wird es ganz ohne russisches Gas überhaupt funktionieren können?
Ich denke, ganz klar gesagt, nein. Und ich möchte noch was zum Ausbau der regenerativen Energien sagen. Ich hatte ja eben angedeutet, 2040 wird immer noch fossil erzeugter, also konventioneller Strom, das kann auch Kernkraftstrom sein, erzeugt werden müssen. Und ich will das auch gern mal mit einer Zahl unterlegen. Also gerade ganz aktuell am 22.09., da hätte laut Prognose Agorameter im Jahr 2040 bei einem Ausbaugrad von 86%, hätten noch um 19 Uhr knapp 65 Gigawatt Strom erzeugt werden müssen. Das ist der Strom jetzt für eine Stunde und deswegen nur Gigawatt. Wir haben im Moment, um das mal ins Verhältnis zu setzen, im Gasbereich eine installierte Leistung von 31 Gigawatt. Und wenn wir im Jahr 2040 65 brauchen, dann bedeutet das mit Reserve und, dass man im Grunde zu den 31 nochmal 50 hinzubauen müsste. Und das ist gigantisch. Also das kostet auch ein riesiges Geld und das muss alles bevorratet bezahlt werden, denn es muss ja, und das ist der große Fehler bei dieser Kernkraftreserve, es muss ja im Grunde innerhalb kürzester Zeit der Strom vorhanden sein. Da kann man nicht eine Woche warten oder so, wenn er gebraucht wird, dann ist das Kind im Brunnen. Also wir müssten unwahrscheinlich viele Gaskraftwerke zusätzlich bauen, dafür haben wir aber gar kein Gas. Dann bleiben in weiterer und fernerer Zukunft im Grunde nur Kohle- und Ölkraftwerke zur Stromerzeugung. Und das ist natürlich, was den Klimaaspekt anbelangt, wenn das denn so ist mit dem CO2, nicht zielführend.
Eine letzte Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Die Entlastungspakete der Bundesregierung. Haben Sie den Eindruck, dass Sie den Absturz aufhalten oder wenigstens in angemessenem Maße abfedern können?
Also die ersten drei Pakete sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Der 200 Milliarden Doppelwumm oder was das sein soll, ist noch nicht ausformuliert. Und ich befürchte, da haben die Mitarbeiter im Ministerium eine ganz schwierige Aufgabe. Man muss sich vorstellen, dass die Stadtwerke nicht mal wissen, wie viel Personen in einem Haushalt, den sie beliefern, leben. Und wenn man jetzt irgendwelche Grundbedürfnisse in Sachen Energie unterstützen will, dann ist ja das schon mal das Mindeste, was man wissen müsste. Es ist ja ein Unterschied, ob in einer Wohnung drei Leute, fünf Leute oder nur eine Einzelperson wohnt. Das bringe ich nur als Beispiel, um zu verdeutlichen, wie schwierig diese Aufgabe ist. Es ist ein großer Irrtum zu glauben, mit Geld könnte man alles bewerkstelligen. Das ist leider nicht so. Ich meine, sogar Gott sei Dank ist das nicht so. Mit Geld kann man viel machen, aber man muss natürlich die Dinge auch sinnvoll anlegen. Und ich habe die Zweifel, dass das vom Ansatz her so prima ist im Moment.
Herr Stoppel, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Dankeschön, Herr Wellbrock.